Ich freue mich sehr, bei euch hier in Osnabrück sein zu dürfen und ich bin über die A1 gekommen und es gab keinen Stau. Unglaublich. Das ist etwas, was ich lange nicht mehr erlebt habe in dieser Richtung hier. Aber sehr schön, überrascht, passt zur Sonne und zu dem besonderen Anlass hier heute in Osnabrück. Osnabrück hat einen Vikar. Mein Kommentar dazu, Halleluja, das wurde aber auch Zeit. Sollte in der Zeit, in der ich noch predigen darf, auch dieser Gottesdienstraum mal auf die doppelte Größe umgebaut werden und ich hätte das Privileg, die Einweihungspredigt zu halten, dann wäre mein Kommentar, Halleluja, das wurde aber auch Zeit. Wenden wir uns dem Anlass meiner Predigt zu. Predigen darf ich bei euch an diesem Sonntag, weil Matthias Hamm seinen Dienst als Vikar begonnen hat. Also empfinde ich es als meinen Auftrag, euch zu ermutigen und zu ermahnen. Und wenn ich bei euch bin, denke ich jedes Mal, in dieser Gemeinde steckt ganz viel Potenzial. Ihr habt einen Auftrag in dieser Stadt. Gott bindet euch ein in den Bau seiner Kirche, seiner Gemeinde. Um euch ein wenig Mut zu machen, euch euren Auftrag neu auch bewusst zu machen, habe ich ein Thema gewählt, dass ihr hier seht, Charakter zeigen, Mut beweisen. Aber erst einmal bete ich noch mal mit uns. Lieber Herr, danke für diesen sonnigen Tag. Danke für deine Gemeinde weltweit und dann auch ganz konkret hier vor Ort. Und danke, Herr, für dein Wort. Und ich bitte dich aufs Neue. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Charakter, was ist das? Ein Begriff, der ja so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Er wird nur noch, wie ich empfinde, selten gebraucht. Und irgendwie haben wir eine Vorstellung von dem, was einen schlechten Charakter und was einen guten Charakter ausmacht. Aber was ist das eigentlich, ein Charakter? Eine wissenschaftliche Definition lautet: Unter Charakter versteht man diejenigen persönlichen Kompetenzen, die die Voraussetzung für ein moralisches Verhalten bilden. Das klingt gut. Aristoteles, der griechische Philosoph, stellte fest, dass der Mensch, um gut und glücklich leben zu können, Tugenden besitzen muss. Und dabei unterscheidet er zwischen Verstandestugenden, die durch Belehrung erworben werden, und Charaktertugenden, die der Mensch sich durch Übung und Gewohnheit aneignet. Wenn unser Charakter sein Vorbild in Jesus hat, dann haben wir sein Bekenntnis, so hoffe ich, im Ohr und wissen, wo es lang geht. Denn Jesus sagt von sich und seinem Charakter, Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie prägt es unseren Charakter, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Eine alte Weisheit lautet: Charakter beschreibt das, was wir tun, wenn wir uns unbeobachtet wissen. Unbeobachtet und in enger Gemeinschaft mit Jesus. Ich hoffe so sehr, dass das mein Leben prägt. Je länger, je mehr. Und ich hoffe, dass das euer Leben prägt und dass das dein Dienst, lieber Matthias, in dieser Gemeinde prägt. Unbeobachtet in enger Gemeinschaft mit Jesus. Da ich hier und heute nur eine Predigt zu halten habe, ich denke, über den Charakter eines Christen könnte man eine ganze Predigtreihe halten, übrigens ein Tipp, konzentrieren wir uns auf eine unverzichtbare Charaktereigenschaft. Und das ist Mut. Warum Mut? Weil Mut die Angst überwindet und nichts bedroht unser Leben und unseren Dienst mehr als die Angst. Angst wird inzwischen in der öffentlichen Diskussion als das Übel unserer Zeit bezeichnet. Angst lähmt, Angst engt ein. Und ich denke, umso mehr sind wir als Christen gefordert, das zu leben, was uns verheißen ist. Also gehen wir es an, Charakter zeigen, Mut beweisen. Und dazu lese ich uns zwei Bibelstellen. Die erste steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Johannes 16, Vers 33, wo Jesus sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mutiger werden bedeutet Veränderung. Mutig ist es, einen Vikar einzustellen. Mutig ist es, als Vikar in einer Gemeinde zu beginnen. Mutig ist es, ein neues Leben mit Jesus zu beginnen. Sollte hier jemand sitzen, der einen solchen Schritt noch nicht für sich beansprucht hat, es ist mutig, Christ zu werden. Alle Herausforderungen in unserem Leben erfordern Mut. Wollen wir sie meistern? Wollen wir ein Stück vorwärts kommen? Jede Angst, der wir begegnen und die wir überwinden, stärkt unser Vertrauen. Mutige Menschen waren für mich immer ein Vorbild. Und wie oft habe ich mir gesagt, so möchte ich auch sein. Ich wünschte, ich hätte mehr Mut. Ich will mich nicht von Angst lähmen lassen. Furcht darf mich nicht knechten. Ganz wichtig ist bei dem, was ich noch dazu sagen darf, wir verändern uns nicht in einem Augenblick. Eine alte Wahrheit lautet, sähe einen Gedanken und du kannst eine Tat ernten. Sähe eine Tat und du kannst eine Gewohnheit ernten. Sähe eine Gewohnheit und du kannst einen Charakter ernten. Sähe Charakter und du erfüllst deine Bestimmung. Ein langer Weg. In diesem Zusammenhang wird gerne ein Bibelvers zitiert, der für viel Missverständnis in der Vergangenheit gesorgt hat, besonders in der alten Luther-Übersetzung. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das klingt gut. Korrespondiert aber nicht so richtig mit unserer Lebenswirklichkeit. Richtig übersetzt muss es heißen, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und ich hoffe, ihr merkt den entscheidenden Unterschied. Etwas Neues hat in dem Augenblick, wo wir mit Jesus angefangen haben, begonnen. Es braucht Zeit, damit sich das Neue entfalten kann. Charakterbildung ist keine Sache von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Es braucht Zeit. Und die sollten wir einander zugestehen und sollten sehr gnädig miteinander umgehen. Nicht zuletzt mit Blick auf das eigene Leben. Wie lange haben wir gebraucht, bis bestimmte Wahrheiten des Wortes Gottes unser Leben grundsätzlich verändert haben? Und wie oft sind wir erschrocken über der Tatsache, dass wir bei uns immer noch Dinge feststellen, die alles andere als ein Kennzeichen für einen von Jesus veränderten Charakter sind. Also wenden wir uns einer Tugend zu, die für einen Menschen kennzeichnend ist, der Jesus nachfolgt. Mut, der die Angst überwindet. Es ist jetzt 78 Jahre her. Am 1. September 1939 überfielen deutsche Truppen Polen. Das polnische Städtchen Wilun wurde in einem ersten Bombenangriff dem Erdboden gleichgemacht. William Shearer, Korrespondent von CBS, schrieb damals in seinem Berliner Tagebuch, jeder, den ich sprach, war gegen diesen Krieg. Wie kann ein Land Krieg führen, wenn die Bevölkerung dagegen ist? Doch ohne nennenswerten Widerstand im eigenen Land gab Adolf Hitler am 31. August 1939 den Einmarschbefehl nach Polen. 6 Jahre später war das 1000-jährige Reich zu Ende. Die Bilanz dieser Zeit ist atemberaubend schrecklich. Die Zahlen kann man sich wirklich nicht vorstellen. 55.100.000 Tote aus 28 Staaten der Welt. 5.450.000 Juden wurden in der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft umgebracht. Unvorstellbar. Unfassbar. Ich war noch ein kleiner Junge, als ich so ganz langsam verstand, was damals passiert ist. Ich habe mich für mein Land geschämt. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Vater gesagt habe, so mit 8, 9 Jahren, Papa, ich will kein Deutscher sein. Ich habe meine Eltern gefragt und meine Großeltern. Hier und da gab es Widerstand, nicht selten verbunden mit schlimmen Konsequenzen. Mein Großvater, Gemeindeleiter einer Gemeinde des Mühlheimer Verbandes in Schlesien, hat die Gestapo abgeholt, weil er in seiner christlichen Überzeugung nicht verstehen konnte, wie die Reichsregierung mit den Juden umging. Doch in der Geschichte der deutschen Kirchen und Freikirchen gibt es viele dunkle Kapitel aus dieser Zeit. Als Mühlheimer Verband haben wir vor einigen Jahren öffentlich das Versagen unserer Freikirche im Dritten Reich bekannt. Wir haben uns immer wieder gefragt, wie konnte so etwas geschehen? Wie kann verhindert werden, dass so etwas noch einmal geschieht? Es wird nicht noch einmal genau so passieren, aber schon jetzt zeichnet sich eine gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land ab, die das klare Bekenntnis der Christen zu Gottes Wort und zu den Inhalten des Glaubens fordert. Mir scheint, dass sich dunkle Wolken abzeichnen am Himmel der Politik und in das Vakuum neuzeitlicher Gottlosigkeit stößt Ratlosigkeit. Ich denke, die ganze Wertediskussion krankt an der Frage, woher sollen wir die Werte nehmen, wenn man ihren Geber für tot erklärt hat? An ihre Stelle treten die willkürlichen Werte einer Gesellschaft, die nur noch sich selbst verpflichtet ist. Was gut ist und was böse, entscheidet die Mehrheit oder die, die am lautesten schreien oder die, die am besten vernetzt sind. Als im Jahre 2000 auf dem Prager Forum führender Persönlichkeiten aus aller Welt über Zukunftsfragen diskutiert wurde, meinte Tschechiens damaliger Staatspräsident Václav Havel, zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen. Das war vor dem 11. September 2001, vor der Weltwirtschaftskrise 2009, vor dem Debakel um Griechenland und vor dem Schrecken im Nahen Osten. Ich denke, wir stehen heute vor völlig neuen Herausforderungen. Evangelikale Christen werden als Fundamentalisten in die Ecke von Al-Qaida und IS gerückt. Über bestimmte ethische Werte, die den Jesusleuten so wichtig sind, darf man öffentlich kaum noch sprechen. Die uns vom Staat zugesagte Religionsfreiheit ist hochgradig gefährdet. Ihr wisst, was in der Präambel zu unserem Grundgesetz steht? Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Vor Gott und den Menschen. Wie verhalten wir uns, wenn das scheinbar immer weniger eine Rolle spielt? Wenn bestimmte politische Kreise das faktisch außer Kraft setzen, worauf müssen wir achten? Was fordert unser mutiges Eintreten für die ewigen Werte der Bibel? Ich lese uns einen Text aus der Frühzeit der Kirche. Und mir scheint aktueller denn je. Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 33. Sie brachten die Apostel vor den Rat. Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren? Fragte der Hohepriester. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben? Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen ließt. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten wurden die Mitglieder des Hohen Rats sehr wütend und sie beschlossen, die Apostel umzubringen. Damals in Jerusalem stand die junge Kirche in der ersten großen Zerreißprobe. Es war das passiert, was wir uns für unsere Zeit so sehr wünschen. Überall kamen Menschen zum Glauben an Jesus und schlossen sich der Gemeinde an. Die Botschaft von Jesus wurde überall in den Hauskreisen und am Sonntag im Tempel gepredigt und hatte immer einen Schwerpunkt. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen ließt. Jeden Sonntag war damals Gästegottesdienst. Jede Woche Alpha-Kurs in den Häusern überall in der Stadt. Und schon nach kurzer Zeit hatten sich überall Menschen bekehrt. Eine ganze Reihe führender Theologen waren dabei, Priester bekannten sich zu Jesus als dem Messias. Es war Erweckungszeit in Jerusalem. Das hat nicht alle begeistert. Die politischen Kreise nahmen daran Anstoß. Die führende Geistlichkeit setzte alles dran, die junge Kirche zu vernichten. Leitende Mitarbeiter wurden eingesperrt. Schon bald verloren die ersten Christen ihr Leben, weil sie an Jesus festhielten. Es war die Zeit, wo Mut gefordert war. Es war die Nagelprobe für die Zusage des Apostels, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es war die Erfüllung der Verheißung Jesu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Unser Mut ist gefordert, Mut, um zu widerstehen. Und das führt mich zu einem ersten Punkt, einer ersten Wahrheit. Mut ist nötig, um dagegen zu halten. Der Apostel Paulus schreibt an seinen jungen Freund Timotheus, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Dabei spricht er nicht nur die großen Dinge in dieser Welt an, sondern die vielen kleinen und größeren Herausforderungen in unserem Alltag. Wenn ich nicht lüge, wo alle anderen lügen. Dass eine Frau, die ihren Arbeitsplatz verliert, weil sie sich weigert, ihren Chef am Telefon zu verleugnen. Dass ich treu bin, wo alle anderen untreu sind. Wie viel Spott muss der IT-Berater erfahren, der am Abend irgendwo in Deutschland mit seinen Kollegen im Hotel sitzt und dann den Gang in ein Bordell nicht mitmacht? Wenn ich bete, wo niemand betet. Mich beschämt die Selbstverständlichkeit, mit der ein Muslim seinen Glauben lebt. Wie viele Christen schämen sich schon, wenn es ums Tischgebet geht? Liegt es vielleicht daran, dass wir viel zu viel Angst vor Widerstand haben? Aber Widerstand, ihr Lieben, gehört zur Jesus-Nachfolge. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Früher oder später müssen wir Flagge zeigen, müssen bekennen, wem wir gehören und wem wir gehorchen. Und das bleibt nicht unwidersprochen. Das blieb in der jungen Gemeinde damals in Jerusalem nicht unwidersprochen und es brauchte viel Mut und Glauben, dabei zu bleiben. Ein zweiter Punkt. Mut gehört zum Christsein. Ich denke, so in den letzten 70 Jahren haben wir als Christen in der Bundesrepublik Deutschland äußerst komfortabel gelebt. Groß aufgefallen sind wir dabei nicht. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil wir so eine Art stillschweigende Vereinbarung geschlossen haben, eher unbewusst. Wenn keiner uns wahrnimmt, gibt es auch keinen Stress. Doch richtig ist, Widerstand leisten gehört zur Jesus-Nachfolge. Und ich könnte euch jetzt viel erzählen von dem, was es in Bremen bedeutet hat, die Anerkennung als KDÖR zu bekommen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so richtig schnuppern dürfen, was Verfolgung bedeutet. Was Widerstand bedeutet. Und das ist bestimmt nicht leicht. Die Kirche in Jerusalem ließ sich vom Gegenwind, den sie bekam, nicht abschrecken. Als die Apostel bedroht wurden, als man ihnen Redeverbot auferlegen wollte, betete die Gemeinde. Hört mal, was sie damals gebetet haben. Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Einer meiner Lieblingsstellen in der Apostelgeschichte. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Das ist es. Und ich denke, so kann man nur beten, so kann man nur reagieren, wenn man weiß und glaubt, dass wir im letzten Sinn nur einen Herrn haben, Jesus. Wenn wir unsere Knie nur vor einem Herrn beugen, Jesus. Wenn wir bekennen, immer und wie immer wieder, mit allem Nachdruck, Christus ist der Herr. Simon lebt mit seiner Familie in einem Land in Nordafrika. Er stammt aus einer muslimischen Familie und schreibt: Bis vor 10 Jahren führte ich ein einfaches Leben in der Wüste, ich hütete Kamele und Schafe. Dann trifft er bei einem Ausflug in die Stadt Christen und hört von Jesus. Er wird wenig später Christ und seine Frau auch. Daraufhin will seine Familie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er schreibt: Weil ich den Islam verlassen habe, bin ich in ihren Augen nichts mehr wert. Wir wurden zu Ausgestoßenen. Simon fand keine Arbeit mehr, konnte die Miete nicht mehr bezahlen und die Familie wurde obdachlos. Aber Simon gab nicht auf. Er reparierte ein altes Auto und bot sich als Taxifahrer an. Er nahm an einem Seminar für Gemeindemitarbeiter teil. 14 Menschen haben sich durch seinen Dienst für ein Leben mit Jesus entschieden. Zurzeit betreut er 3 Hausgemeinden. Hin und wieder wird er von der Polizei verhört, aber noch kann er seinen Dienst tun. Danken wir Gott, dass wir bisher in ruhigen Zeiten leben durften und dürfen. Aber bitten wir ihn auch, dass wir den Mund aufmachen, wenn unser Bekenntnis gefordert ist. Und noch ein drittes: Mut rechnet mit Gott. Gott ist wirklich da. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Glauben wir, dass er wirklich da ist? Nach einem besonderen Erlebnis mit dem Heiligen Geist schrieb ein langjähriger Christ: Unser Glaube ist lebendiger geworden. Auf einmal ist das Übernatürliche wirklicher geworden als das Natürliche. Jesus ist für uns eine lebendige Person. Jesus ist für uns eine lebendige Person. Wenn das so ist, dann werden wir immer wieder die Erfahrung machen, dass der Himmel die Erde berührt. Die Zusage Jesu erfährt ihren Nachweis durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das Bekenntnis des Apostels gründet in der Erfahrung mit dem Gott, der wirklich da ist. Gottes Gegenwart war und ist unübersehbar. Der Heilige Geist wirkt Zeichen und Wunder, auch in unserer Zeit. Apostelgeschichte 5, Vers 16: Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen, und alle wurden geheilt. Mir scheint, diese Erfahrung machen wir besonders in den Krisenzeiten unseres Lebens und ganz bestimmt in den Zeiten der Verfolgung. Ich habe noch mal eine Geschichte nachgelesen, die mich vor einigen Jahren wirklich begeistert hat, deswegen habe ich sie auch nicht vergessen. Sie stand, man höre und staune, im Spiegel. Der ist ja nicht unbedingt bekannt für seine glaubensfreundliche Berichterstattung. Und ich glaube, es war der erste Spiegelartikel meines Lebens, der mich zu Tränen berührt hat. In dem Artikel stand Folgendes: Pastor Bohm war gerade draußen auf dem Pfarrhof, als er bemerkte, dass an der Uferstraße am Main Polizei aufzog. Viel Polizei. Für diesen Samstag hatte die Jugendorganisation der rechtsextremen NPD eine Demonstration in Miltenberg angekündigt. Als die Anhänger der NPD gegen 13.30 Uhr in Miltenberg eintreffen, werden sie mit Trillerpfeifen empfangen. Durch die enge Hauptstraße nähert sich der Protestzug der SPD, der Grünen und der CSU. Bohm hört den Lärm, der vom Marktplatz her zum Pfarrhof dringt. Er fühlt sich gestört, als Pfarrer und als Demokrat. Es ist ihm unbegreiflich, dass sich so eine Partei, wie er sagt, ungestört versammeln darf. Der Lärm schwillt an, als der erste Redner das Mikrofon ergreift. Bohm steht unschlüssig auf dem Pfarrhof. Er blickt seinen Küster an, der blickt ihn an, und irgendwann, spontan, ohne nachzudenken, fasst Bohm einen Entschluss. Er geht hinüber zur Kirche. Er weiß, was jetzt zu tun ist. Er geht zur Sakristei. Dort an der Wand befindet sich eine Schalttafel. 6 Glocken hängen in den beiden Türmen der St. Jakobuskirche Miltenberg und besitzt nach Würzburg das schwerste Geläut der Diözese. Nur an den Hochfesten kommen alle 6 Glocken zum Einsatz. Bohm bedient den ersten Schalter, Eine Vierteldrehung nach rechts, hoch oben im Nordturm, beginnt sanft die Muttergottesglocke zu schwingen. Fast 2 Meter im Durchmesser. Bohm wartet. Ein paar Sekunden steht er da, regungslos, dann vernimmt er den ersten Schlag, ein dunkles, grollendes Giss. Bohm legt den zweiten Schalter um. Über ihm ertönt die Jakobusglocke, 2,5 Tonnen klingende Bronze. Bohm ist beeindruckt von der Gewalt, die sich im Turm entwickelt. Eine wilde Freude erfasst ihn. Er, Bohm, seine Schalter, seine Glocken, sie lassen die Stimme Gottes sprechen, denn Gott kann laut werden. Jesus hat früher die Händler aus dem Tempel in Jerusalem vertrieben. Wer zur Hölle ist die NPD? Schalter 3, die Johannes-Nepomuk-Glocke. Jetzt ertönt auch der Südturm. Auf dem Marktplatz lässt der Redner von der NPD das Megafon sinken. Seine Augen suchen den Einsatzleiter der Polizei. Bohm nimmt die Bonifatius-Glocke dazu, schlagt Tonfiss. Dann die Pius-Glocke, die Menschen auf dem Marktplatz blicken erstaunt nach oben. Zum Schluss die Kilians-Glocke, die kleinste, hellste. Von den Türmen dröhnt ein massives Geläut, das alles still macht, sagt Bohm. Kein Wort ist mehr möglich. Die ersten Mildenberger applaudieren. Endlich ist Ruhe, himmlische Ruhe, sozusagen. 20 Minuten lässt Bohm es donnern. Dann schaltet er die Glocken ab. Wenig später trotten die Rechtsextremen davon. Der Bus wartet. Es gibt nach dieser Demonstration nichts mehr zu sagen. Es dauert ein paar Tage, dann erfährt Bohm, dass die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gegen ihn ermittelt, wegen Störung einer genehmigten Versammlung. Bohms Verstoß kann mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft werden. Freunde raten ihm, er solle behaupten, dass er zufällig geläutet habe. Aber Bohm will bei der Wahrheit bleiben. Er sagt, man verbiegt sich schon so oft im Leben. Schade, dass ihr keine Glocken habt hier in Osnabrück. Wir in Bremen leider auch nicht. Für die Vertreter der frühen Kirche, für Jakobus, Stephanus, Paulus und Petrus war klar, wir sind dem einen Herrn verpflichtet. Ihm gilt unsere ganze Treue. Apostelgeschichte 5,29. Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr Lieben, wir haben längst gemerkt, dass der Wind rauer wird. Unsere ethischen Positionen geraten in die Kritik. Was wir über die Schöpfungsordnung sagen, über Ehe und Familie, über das gottgewollte Zueinander von Mann und Frau, unser Nein zur Abtreibung, all das ruft heftigsten Widerstand bestimmter gesellschaftlicher Kräfte hervor. Ich habe einen hohen Respekt vor den jungen Leuten, die es heute wagen, vollzeitlich Verantwortung im Reich Gottes wahrzunehmen. Jeden Respekt. Es wird nicht leichter. Der Wind wird rauer. Unsere theologischen Positionen geraten zunehmend in die Kritik. In offiziellen kirchlichen Kreisen von Jesus als dem einzigen Weg zu Gott zu sprechen, ist nur unter größter Ablehnung möglich. Das Kreuz wird in einer ganz neuen Weise zum Anstoß und es ist so, als hätte das vor 2000 Jahren Paulus schon geahnt, wenn er schreibt, 1. Korinther 1, Vers 18, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Aber was haben wir für eine Ahnung davon, was es wirklich bedeuten kann? Stephanus hat damals in Jerusalem mit seinem Leben dafür bezahlt. Paulus und Petrus starben unter dem römischen Kaiser Nero im Amphitheater zu Rom. Johannes Huss und Hieronymus von Prag wurden als Ketzer festgenommen und in Konstanz verbrannt. Martin Luther selbst hat an seinem Bekenntnis festgehalten und das hätte ihm fast das Leben gekostet. Paul Schneider starb für seinen Herrn im Konzentrationslager Buchenwald. Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg. Corrie ten Boom verlor ihre Schwester in Ravensbrück. Die Versuchung ist groß, sich anzupassen, Charakter zeigen, Mut beweisen. Dazu gehört die Bereitschaft zu widerstehen. Wie dankbar dürfen wir für ein Land sein, in dem wir in Freiheit und in Frieden Jesus nachfolgen dürfen. Und wir sollten alles tun, dass es so bleibt. wie hat Václav Havel wohl zu Recht festgestellt, zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen. Für unser Land, für ein gutes Miteinander, für eine Welt, die ein wenig friedlicher wird, kenne ich nur eine Hilfe, die Besinnung auf den lebendigen Gott, dem wir Liebe, Anbetung und Gehorsam schulden. Sein Wort ist wahr. Ihm zu vertrauen, lohnt sich in Ewigkeit. Tausend Dinge machen uns Angst. Wir sitzen wie Petrus im Boot und starren angstvoll auf die Wellen. Und Jesus kommt und streckt die Hand nach uns aus und sorgt dafür, dass wir nicht untergehen. Und ich kann nur sagen, was für ein Herr. Ich bete. Herr, und ich danke dir für diese, deine Gemeinde hier vor Ort und für den Platz, den sie einnimmt und für die Menschen, die dazugehören und die noch dazukommen werden. Und ich möchte dich so bitten, dass du sie hier zum Zeichen setzt und dass dein Reich hier offenbar wird, immer und immer wieder. Und ich bitte dich besonders für Matthias in seiner Verantwortung, die er hier übernommen hat, dass er Mut beweist in all dem, was du ihm anvertraust. Danke, Herr, wir rechnen mit dir. Wir haben so viel Gutes von dir erfahren. Und wir danken dir, dass du gesagt hast, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darüber beten wir dich an. Danke, du guter Gott. Amen.